Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Nein, mit diesem Bruch hatten wir nicht gerechnet. Egal, ob du in der Schule im Bruchrechnen gut warst oder nicht, mit diesem Bruch hatten wir nicht gerechnet. Plötzlich haben wir nur noch lauter Bruchteile. Nur noch einen Bruchteil unserer Freiheit. Mit anderen unterwegs sein, Sport machen, einkaufen gehen, Austausch, Gemeinschaft, Reisen. Nur noch einen Bruchteil unseres Komforts. Eisdiele, Pizzeria, Einkaufsbummel, alles überall immer bekommen können. Und nur noch einen Bruchteil unserer Sicherheit. Optimale Krankenversorgung, sicheres Einkommen, sicherer Job, sicherer Urlaub, sichere Finanzierung und, für uns Christen ja auch immer besonders wichtig, nur noch einen Bruchteil unseres geistlichen Lebens, unseres geistlichen Inputs und Outputs. Gottesdienste, bei denen man so richtig dabei sein kann. Abendmahl, das man schmecken und runterschlucken kann. Anbetungszeiten, wo man die Gemeinschaft mit Gott und anderen spüren kann. Hauskreise und Kleingruppen, wo man sich in die Augen sieht und das Herz voreinander öffnet. Mitarbeit, wo man so richtig anpacken kann. Gebet, bei dem ich die Hand des anderen auf der Schulter spüre und umgekehrt. Und jetzt gestreamt der Gottesdienst vor den Bildschirmen und ab und zu eine Gebetsrunde über Zoom und das war's. Bruchteile eben, nicht mehr das Ganze. Ihr Lieben, wir stecken alle gerade mittendrin in Brüchen. Ich kann nicht mal sagen, wir stecken alle zusammen drin, denn zusammen sind wir ja gerade nicht. Das macht es ja so schwierig. Sondern wir stecken überwiegend als Einzelne drin oder mit wenigen anderen, mit der Kernfamilie vielleicht. Viele fühlen sich einsam und das führt normalerweise zu einer Krise. Und Zerbruch und Krise stehen ganz eng zusammen. Und letztlich ist die große Frage, die uns aus dieser Krise entgegenstarrt: Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit der Krise, mit Zerbruch um? Wie gehe ich mit Einsamkeit um? Wie gehe ich mit dem Verlust an Freiheit, an Sicherheit, an Kontrolle, an Komfort und an Gemeinschaft um? Und die erste gute Nachricht, die ich dir dazu mitgeben möchte, ist: Wir Menschen können die unglaublichsten Krisen bewältigen. Menschen können unter unglaublich harten Bedingungen überleben und aus Krisen und Zerbruch wieder herausfinden. So hat Gott uns gemacht. Und wenn das nicht so wäre, dann gäbe es uns alle gar nicht. Dazu möchte ich drei Gedanken mit dir teilen. Erstens, Krisen sind notwendig. Zweitens, in jeder Krise steckt eine Chance. Drittens, lerne durch die Krise durchzugehen. Krisen sind notwendig? Du fragst dich vielleicht, wozu soll das alles denn gut sein? Wer braucht denn sowas? Ich jedenfalls hätte das nicht gebraucht. Ja klar, ich hätte diese weltweite Pandemie mit dem Coronavirus auch nicht gebraucht. Kein Mensch wünscht sich so etwas. Wenn wir uns aber mal anschauen, wie die Geschichte Gottes mit seinem Volk verläuft und auch wie die Geschichte Gottes mit einzelnen Menschen verläuft, dann stellen wir ganz schnell fest, dass Krisen und Zerbruch anscheinend zwingend dazugehören. Immer wieder und ohne, dass sich das irgendjemand gewünscht hätte. Denn in einer Lebenssituation, die so schön, ebenmäßig, kontrolliert und gleichmäßig verläuft, so ein ruhiges und angenehmes Leben, da kommt normalerweise nichts Neues zustande. Das gilt für einzelne Menschen, das gilt aber auch für die Gemeinde und das Volk Gottes als Ganzes. Jakob und seine Großfamilie. Die kommen nach Ägypten. Und in Ägypten war das Leben angenehm. Man konnte sich prima entwickeln, fast 400 Jahre lang, von einer kleinen Beduinensippe zu einem ganzen Volk. Ja, es gab Komfort und Wohlstand in Ägypten. Und dieses Volk wäre letztlich in Ägypten als Teil der allgemeinen Bevölkerung aufgegangen. Sie hätten sich angepasst und aufgelöst, wenn da nicht diese schlimme Krise gekommen wäre, dass der Pharao auf die Idee gekommen wäre, auf die Idee gekommen ist, sie zu Sklaven zu machen, zu Arbeitssklaven, um sie durch Arbeit zu vernichten. Aber nur dadurch konnte es zu dem Aufbruch und dem Auszug aus Ägypten kommen und aus dieser Krise entstand das Volk Gottes. Einige hundert Jahre später ging aus den Überfällen und Raubzügen der Philister ein heiliges Königtum in Israel hervor, das über Saul und David bis zu unserem Herrn Jesus Christus reicht. Und in der babylonischen Gefangenschaft, von der wir in der letzten Woche gehört haben, da wurde die Synagoge erfunden, der wöchentliche Gottesdienst. In dieser Linie stehen wir bis heute. Dort entstand die Liebe zum geschriebenen Wort Gottes. In dieser Linie stehen wir bis heute. Und auch der Gedanke eines großen Volkes Gottes, das eins bleibt, auch wenn es ganz weit verstreut ist. Die drei Beispiele sollen einmal genügen. Krisen und Zerbruch sind notwendig, damit etwas Neues entstehen kann. Und da könnte man jetzt durch die ganze Kirchengeschichte weitergehen, denn dieses Prinzip hat sich nicht verändert seitdem. Und in der kommenden Woche werden wir in Karfreitag und Ostern die Zuspitzung dieses Prinzips erleben. Zerbruch und Aufbruch von etwas Neuem. Die Frage stellen sich ja manche jetzt auch angesichts der Corona-Epidemie. Bedeutet das, dass Gott es immer ist, der Krisen und Zerbruch schickt? Ist das eine Strafe Gottes? Ist das Gericht Gottes über unsere verdorbene Zeit? Wo im Fahrplan der Apokalypse stehen wir denn gerade? Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Zumindest steht es uns nicht zu, das so zu sagen. Gott stellt sich uns in seinem Wort als ein Liebhaber des Guten vor. Und es ist keine Frage, Sklaverei ist schlecht, auch in Ägypten. Die Zerstörung und Ausplünderung von Städten und Ländern ist schlecht, auch wenn es die Philister tun. Massaker und Verschleppung ganzer Völker ist schlecht, auch wenn es die Babylonier tun. Und Krankheiten sind schlecht, auch wenn es das Coronavirus ist. Und alles das ist nichts, was Gott ursprünglich erschaffen hätte. Sein Plan mit dieser Welt sah anders aus. Aber Gott stellt sich uns auch als der vor, der die Geschichte in der Hand hat. Die Bibel sagt uns sehr klar, dass diese Welt nicht in Ordnung ist und dass Gott das Böse nicht will. Sie sagt aber auch sehr klar, dass das Böse in dieser Welt ist und dass es einen Gegenspieler Gottes gibt, der große Freude an allem Bösen hat. Dem macht die Corona-Epidemie im Moment so richtig Spaß. Die Bibel macht aber auch klar, dass Gott trotzdem der Chef bleibt, der alles in der Hand hat. Und sie sagt, dass er sogar das, was das Böse anrichtet, in etwas Gutes umwandeln kann. Dass er Gutes daraus entstehen lassen kann. Dass er Krisen und Zerbruch in Gutes verwandeln kann. Freunde, es gibt Dinge, die können wir Menschen nicht verstehen. Und dazu gehört auch, auf welche Weise Gott die Welt in seiner Hand hält und ihrem Ziel entgegenführt. Aber glaubst du, dass Gott gut ist? Glaubst du das? Das ist die Frage in jeder Krise und das ist auch die Frage in jedem persönlichen Zerbruch, den du erlebst. Glaubst du, dass Gott gut ist? Und auf diese Frage musst du eine Antwort finden, sonst wirst du zu einem Schönwetterchristen. Zweitens, in jeder Krise steckt eine Chance. In jeder Krise steckt eine Chance. Das meine ich nicht nur auf das Volk Gottes bezogen, die weltweite Kirche insgesamt oder auf unsere Gemeinde als Ganzes bezogen, sondern auch für dich persönlich. Denn jede Krise, jeder Zerbruch, durch den du gehen musst, ist ein Realitätstest. Ein Realitätstest. Jesus bringt in Matthäus 7 das Beispiel von dem Haus. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf Felsen gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Die Frage, die die Krise, der Zerbruch an dich und mich stellt, lautet also: Woraus besteht dein Fundament? Ja, wir singen: Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Wir beten: Jesus, nichts brauche ich außer dich. Das singt und betet sich leicht. Und dein Bankkonto ist voll, dein Job ist sicher, deine Ehe läuft prima, die Kinder sind wohlgeraten, deiner Gesundheit geht's bestens, du bist satt und gut ausgeschlafen und genügend nette Gesellschaft mit anderen hast du auch. Jesus, nichts brauche ich außer dich. Nur, ob das auch stimmt, wenn du singst, Jesus, du allein bist genug, das erfährst du erst, wenn diese ganzen Sicherheiten und dieser ganze Komfort mal zu bröckeln beginnt. In jeder Krise, in jedem Zerbruch wird nämlich etwas offenbar. Es wird deutlich, wie stabil und verlässlich dein Fundament ist. Und es ist ja gut zu wissen, da erfährst du es. Und jede Krise ist endlich. Jede Krise ist endlich. Das gilt nicht nur für die Corona-Epidemie. Irgendwann wird die vorbei sein, ganz sicher. Das gilt aber auch für persönliche Krisen und persönlichen Zerbruch. Und damit ist ja nicht gesagt, dass es nachher alles wieder so sein wird wie vorher. Das wird es ganz sicher nicht sein, sondern es wird anders sein. Wenn du vielleicht in einer Situation steckst, wo dir gerade die wichtigsten Beziehungen deines Lebens zerbröckeln oder gerade dein finanzielles Lebenskonzept vor die Hunde geht, dann ist es keineswegs sicher, dass nachher alles wieder repariert werden kann und es so weitergehen kann wie vorher. Auch als Christen erleben wir Beziehungen, die kaputt gehen und die nicht wiederhergestellt werden können. Wir erleben Lebensentwürfe, Beruf, Haus, Familie, Gesundheit, die tatsächlich kaputt gehen und endgültig scheitern. Aber es gibt immer ein Danach. Es gibt ein Danach. Wir sehnen uns oft danach, dass alles wieder wird wie früher. Ach, war das schön, so soll es wieder werden. Das liegt normalerweise auch mit daran, dass unsere Erinnerung die früheren Zeiten gerne in so ein goldenes Licht taucht. Tief innerlich sehnen wir uns alle immer noch ins Paradies zurück. Aber es wird nie wieder etwas wie früher. Denn früher ist vorbei, für immer. Und auch wenn eine Ehe oder eine Beziehung zu einem Kind oder zu einem guten Freund, die durch eine schwere Krise gegangen ist, wiederhergestellt werden kann, und das wollen wir ja, daran arbeiten wir, dann wird sie danach nicht mehr so sein wie früher. Und viele Menschen, die durch sehr lebensgefährliche Erkrankungen gegangen sind und dem Tod sehr nahe waren, sagen anschließend: Ich bin seitdem nicht mehr derselbe. Krise und Zerbruch verändern fast immer dauerhaft etwas. Die Frage ist, wie das danach dann aussieht. Dazu kommen wir noch. Ja, aber was ist, wenn ich das nicht überlebe? Das ist ja alles so schrecklich. Und das halte ich nicht aus und bestimmt gehe ich daran kaputt. Zum einen, Menschen halten im Allgemeinen mehr aus, als sie selbst glauben. Und zum anderen, natürlich kann es sein, dass ich etwas nicht überlebe. Irgendwann wird die Situation kommen, die ich nicht überlebe. Dieses Leben ist endlich und das ist gut so. Aber auch dann geht es weiter. Freunde, ich weiß, wo ich hingehe, wenn dieses Leben zu Ende ist. Ich freue mich sogar darauf. Das bedeutet ja nicht, dass ich lebensmüde werde. Im Gegenteil, ich möchte schon gerne richtig alt werden. Aber ich habe keine Ahnung, welche Krise und welcher Zerbruch noch vor mir liegt. Und irgendwann kommt die Situation, die ich nicht überlebe. Und dann kommt etwas viel Besseres, das wird richtig cool. Deswegen, jede Krise ist endlich. Und weil sie endlich ist, setz ihr nicht die Krone auf. Setz der Krise nicht die Krone auf. Die Krise ist nicht König, König ist Jesus. Und jede Krise fokussiert dich. Denn in einer Krise merkst du, was wirklich wichtig ist. Ich kann mich gut daran erinnern, wie das vor ein paar Jahren bei meiner Mutter war. Stell dir vor, du bekommst den Anruf, dass deine Mutter gerade im Sterben liegt. Wirst du dann noch daran denken, ob du die passenden Schuhe zu deinem sonstigen Outfit anhast? Vermutlich nicht, sondern du wirst wahrscheinlich nur daran denken, wie du möglichst schnell dorthin kommst. Und du würdest auch selbst nicht glauben, wie schnell du auf einmal laufen kannst, wenn du erfährst, dass dein Haus brennt. Deine Aufmerksamkeit in der Krise, im Zerbruch, konzentriert sich automatisch auf das, was dir wirklich wichtig ist. Und oft erkennt man erst danach, was mir, dir wirklich wichtig ist. Denn bis dahin haben auch noch alle möglichen anderen Dinge unsere Aufmerksamkeit in Beschlag genommen. Und hier liegt die Chance, die Werte in deinem Leben neu zu sortieren. Hier liegt die Chance zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Hier liegt die Chance, dass du dich in Zukunft mehr um das Wichtige und weniger um das Unwichtige kümmerst. Und jede Krise ist Gottes Zeit. Jede Krise ist Gottes Zeit. Ich gebe dir eine Kurzfassung der Josefsgeschichte. Josef lebt mit seiner Familie im vorderen Orient. Er ist der Lieblingssohn seines Vaters. Und als Lieblingssohn hat er so bestimmte Privilegien, höheren Komfort, einige Rechte mehr. Und obwohl er nicht der älteste Sohn ist, hat er wahrscheinlich ganz gute Chancen, einmal der Chef der Sippe zu werden. Das sind doch nette Aussichten, ne? Ein angenehmes Leben liegt vor ihm. Aber das macht ihn zu so einem richtig arroganten Schnösel. Und mit seiner entsetzlichen Art geht er seinen Brüdern so unendlich auf die Nerven, dass sie ihn zuletzt in einen ausgetrockneten Brunnen werfen, seinem Vater seinen Tod vorspiegeln und ihn dann als Sklaven nach Ägypten verkaufen. Und in Ägypten kommt er bald für viele Jahre ins Gefängnis, weil er zu Unrecht von der Frau eines reichen Ägypters beschuldigt wird. Das ist Krise. Das ist Zerbruch. Und erst nach vielen Jahren kommt die Wende. Weil er Träume auslegen kann, schafft er nach Jahren als Sklave im Gefängnis einen kometenhaften Aufstieg bis zum Stellvertreter des Pharao. Und als dann seine Sippe in Kanaan unter einer Hungersnot leidet, kann er sie in Ägypten aufnehmen und sie sehr gut versorgen. Seine Brüder befürchten aber, dass er sich an ihnen rächen wird, wenn ihr alter Vater Jakob einmal gestorben ist. Und deshalb kommen sie zu ihm und wollen sich bei ihm entschuldigen. Achtet mal auf die Antwort, die Josef ihnen gibt. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Da gibt es also etwas Größeres. Da gibt es offenbar eine größere Sicht, die Gott auf das Ganze hat. Hat Josef das vorher überblickt? Nein, natürlich nicht. Selbst in der Zeit als Lieblingssohn zu Hause konnte er sich wahrscheinlich die Pracht und den Luxus und die Machtfülle, die er am Hof des Pharaos einmal haben würde, nicht einmal vorstellen. Das lag jenseits dessen, was er überhaupt denken konnte. War das etwa gut, was Josef passierte? Nein! Den eigenen Bruder in einen Brunnen zu werfen ist schlecht, ist böse. Ihn in die Sklaverei zu verkaufen ist böse. Dem Vater den Tod seines Sohnes vorzuspiegeln ist böse. Und unschuldig im Gefängnis zu sitzen ist schlecht. Nichts davon ist gut. Und auch das, was dir vielleicht passiert ist, was dein Leben beschädigt hat, was dich verletzt hat, was vielleicht dein Leben, deine Familie, deine Existenz in Trümmer gelegt hat, ist böse. Ob du selbst dafür die Ursache gesetzt hast oder jemand anderes oder beides zusammen, das ist eine andere Frage. Aber der Zerbruch, den du erlebst, ist böse. Doch bei Josef sehen wir, Gott hat die größere Sicht. Er ist in der Lage, Böses umzudrehen und daraus Gutes entstehen zu lassen. Ihr gedachtet mir, Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten, sagt Josef in der Rückschau. Gott ist gut und er hat die größere Sicht. Das glaube ich ganz fest und ich wünsche dir, dass du es auch glauben kannst. Wenn du aber gerade mittendrin steckst, dann ist es schwer, das so zu sehen. Dann empfindet man darin normalerweise auch nicht so viel Trost. Es geht mir genauso. Als ich mich vor einiger Zeit auf eine bestimmte Stelle beworben hatte und mir dann, bildlich gesprochen, jemand sehr gezielt Knüppel zwischen die Beine geworfen habe, da habe ich erst einmal nur Schmerz, Enttäuschung und Empörung gespürt. Ja, und Angst auch. Und das war auch nicht fair. Heute bin ich langsam so weit, dass ich manchmal vermute, es könnte im Ergebnis besser gewesen sein. Aber das braucht seine Zeit. Und das war ja auch nur eine der kleineren Krisen, einer der kleineren Träume, der da geplatzt ist. und tiefere Verletzungen. Und tiefere Krisen, stärkerer Zerbruch, können auch sehr viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und vielleicht wird man damit auch nicht in diesem Leben fertig. Jedenfalls nicht mit allem. Es wäre zu wünschen, dafür kann man was tun, aber es gibt keine Garantie. Aber bleibt dran, Gott ist gut und er hat die größere Sicht. Und letztens, lerne durch die Krise durchzugehen. Lerne durch die Krise durchzugehen. Und wie macht man das? Ich habe dazu noch 8 kurze Tipps für dich. Erstens, sei gnädig mit dir. Sag nicht, Mensch, was bin ich für ein Jammerlappen? Andere gehen da locker durch und ich heule hier nur rum. Sich zusammenreißen geht zwar mal, aber meistens nur kurz. Wenn die Krise wirklich eine Krise ist und dich hart getroffen hat, dann ist es in Ordnung, wenn du dich hart getroffen fühlst. Sei gnädig mit dir selbst. Gott ist es auch. Du musst nicht härter zu dir sein, als Gott es ist. Zweitens, das Tempo herausnehmen. Das Tempo herausnehmen. Mensch, sag nicht, Mensch, das müsste ich doch schon längst unter den Füßen haben. Hab Geduld mit dir selbst. Es ist im Zweifel immer besser, noch eine Runde zu drehen, als wild in die nächste Schlacht zu stürmen, bevor die letzte geschlagen ist. Lass dir Zeit. Und wenn manche Sachen im Moment nicht gehen, dann ist das eben so. Wenn du noch nicht bereit bist, weiterzugehen, dann ist es ein schlechter Gedanke, es trotzdem zu tun, denn dabei läufst du dich wund. Also Tempo herausnehmen. 3. Tipp, die Situation benennen. Sag nicht, ach, irgendwelche Schwierigkeiten gibt's doch immer. Besser, ich schaue da nicht so genau hin und mache weiter. Es zählt zur Ehrlichkeit, die Dinge beim Namen zu nennen. Denn wenn du die Dinge nicht beim Namen nennst, kannst du sie auch nicht anpacken und verändern. Wenn zum Beispiel das Betriebsklima an deinem Arbeitsplatz unerträglich ist, keiner kann irgendeinen der anderen ausstehen, aber keiner redet darüber, dann wird sich das auch nicht ändern. Dann bleibst du darin gefangen. Es ist immer ein wichtiger Schritt, die Dinge beim Namen zu nennen. Und ganz wichtig, Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen bedeutet nicht, dass du sagst, ich bin ja an allem schuld. Es bedeutet auch nicht, dass du sagst, die anderen sind an allem schuld. Sondern es bedeutet, dass du sagst, hier bin ich, so ist die Lage und was kann ich heute tun? Heute. An dieser Stelle entscheidet es sich nämlich, wie du aus der Krise herauskommst. Ob sie dich zerbricht oder ob du gestärkt daraus hervorgehst, selbst wenn ganz vieles zu Bruch gegangen ist. Du kannst dich darin verlieren, zu überlegen, was alles hätte sein können und wer alles schuld ist und was hätte werden können, wenn nicht das und das passiert wäre. So wirst du zum Opfer der Krise. Der Teufel möchte dich immer an die Vergangenheit nageln oder an zerplatzte Möglichkeiten nageln. Jesus möchte dich ins Hier und Heute holen. Also frag dich, was du jetzt gerade machen kannst. So übernimmst du Verantwortung. Denn Verantwortung kann man ja nur für das übernehmen, was man auch beeinflussen kann. Und wenn es noch so klein und wenig erscheint, was du gerade tun kannst, tu es. Das ist viel besser, als den großen Möglichkeiten nachzuhängen, die du gar nicht hast. Und dann lass dich nicht verrückt machen. Lass dich nicht verrückt machen. In der Corona-Epidemie oder sonstigen allgemeinen Krisen, limitiere deinen Medienkonsum. Im Moment kannst du von morgens bis abends die Zeit damit verbringen, im Internet unterwegs zu sein und oder der eine Fernsehsendung nach der anderen über die Corona-Epidemie anzuschauen. Das wird dich völlig wuschig im Kopf machen. Und gerade wenn du im Moment nicht viel zu tun hast, dann ist es sehr sinnvoll, den Medienkonsum bewusst einzuschränken. Eine Nachrichtensendung pro Tag informiert dich auch über alles, was du wissen musst. Und in persönlichen Krisen gilt, umgib dich nicht nur mit Menschen, die in derselben Krise drinstecken, sondern umgib dich auch mit Menschen, die gerade nicht darin stecken. Sonst bist du in der Gefahr, dass sich das so gegenseitig hochschaukelt und du letztlich die ganze Welt nur noch durch diese Brille siehst. Also Selbsthilfegruppen sind schon in Ordnung, aber eine in 1, 2, 3 oder 4 Wochen und nicht immerwährend. Und versuch doch mal, jeden Tag länger zu beten, als über die Situation zu jammern. Vielleicht machst du mal den Test, du guckst auf die Uhr, wie lange habe ich mich wieder über die Corona-Epidemie beschwert, und dann versuch mal, länger zu beten. Du wirst sehen, das verändert dich. Und gib deinem Alltag Struktur. Gerade wenn du im Moment nur zu Hause sitzt und nichts passiert, stell dir morgens den Wecker. Morgens, nicht mittags. Überleg, wann du frühstücken, wann du zu Mittagessen, wann du zu Abendessen möchtest, welche Aufgaben du erledigen willst und vor allem wann. Und dann tu es, das hilft. Auch Rituale helfen. Mein persönliches Abendritual: ich gehe noch mal raus, ich gehe den Berg hoch und wieder runter und lese noch ein kurzes Kapitel aus einem guten Buch. Auch das ist hilfreich. Finde die Struktur und die Rituale, die dir helfen. Wieder ein ganz wichtiger Punkt: anderen helfen. Anderen zu helfen ist wichtiger für dich als für die anderen. Denn fast nichts gibt dem Leben so viel Sinn, wie anderen zu helfen. Das ist eine der zentralen Quellen menschlichen Glücks. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich kann doch gar keinem helfen, ich sitze hier zu Hause, ich soll auch nicht rausgehen, weil ich zu einer Risikogruppe gehöre und bin doch auf die Hilfe anderer angewiesen, die mir den Einkauf vor die Tür stellen. Okay, das kann sein. Aber hast du ein Telefon? Dann ruf jemanden an, der auch alleine ist. Sprich einfach mit ihm, gib ihm etwas von deiner Zeit, von deinem Interesse und von deiner Wertschätzung. Und schon hast du jemandem geholfen. Vielleicht kannst du auch für jemanden beten, das geht auch am Telefon, dann hast du schon doppelt geholfen. Und mein letzter Tipp: an Gott abgeben. An Gott abgeben. Es wird immer ganz viel übrig bleiben, was du nicht in der Hand hast und auch nicht beeinflussen kannst. Das gib an Gott ab. Geh ins Gebet, gib es ab. Sogar atheistisch geprägte Psychologen sagen, dass es ein riesiger Vorteil gläubiger Menschen ist, an Gott Dinge abgeben zu können. Das braucht auch seine Zeit, bis man lernt, Dinge so loszulassen. Deshalb brauchst du Übung. Am besten fängst du gleich heute damit an, Gott die Dinge abzugeben, die du nicht ändern kannst. Du wirst feststellen, dich entlastet das ungeheuer, und Gott wird anfangen, an Stellen zu handeln, an die du bisher noch nicht einmal gedacht hast. Mein Fazit: ja, die Situation ist schwierig. Die allgemeine Situation wegen der Corona-Epidemie ist schwierig und belastend. Und wenn du selbst gerade in einer Krise drinsteckst und durch Zerbruch gehst, dann ist auch das ganz sicher eine schwierige und belastende Situation. Aber gerade in solche Situationen hat Gott uns berufen. Freunde, es war immer ein Markenzeichen von Christen, dass sie in unmöglichen Situationen nicht weggelaufen sind, dass sie anderen geholfen haben, dass sie umso intensiver gebetet haben, je schwieriger und bedrohlicher die Lage wurde, und umso beherzter angepackt haben. Und Gebet ist in der Lage, die unmöglichsten Situationen zu ändern. Freunde, es ist Zeit. Es ist Zeit, dass das Volk Gottes in unserem Land aufsteht und betet und anpackt und Christus als den Herrn und König bekennt und anderen hilft und zeigt, dass wir gemeinsam dem nachfolgen, der alles in der Hand hat. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.